Ja, ich habe heute uns einen Text aus Römer Kapitel 13 mitgebracht. Ihr könnt schon mal aufschlagen. Aber ich habe etwas mitgebracht, womit ich etwas veranschaulichen möchte, und zwar ein Holzgliedermaßstab. Bekannt auch als Zollstock. Kinder, wisst ihr, wie lang der ist? Also normalerweise, sag mal, Jeremy. Ja, und ein Zentimeter mehr. 200 Zentimeter. Genau, ich dachte, ihr sagt Meter, und dann hätte ich gefragt, wie viel Meter, wenn zwei Meter, wie viel Zentimeter sind es denn? Genau, 200 Zentimeter haben wir. Jetzt weiß auch jeder, wie groß ich bin. Mit dem möchte ich was veranschaulichen, und zwar, jeder Zentimeter ist ein Lebensjahr. Nun, jetzt weiß jeder, dass kaum ein Mensch 200 Jahre lebt. Deswegen mache ich jetzt einfach Folgendes und breche den mal bei 80 ab. Warum bei 80? Also ich habe nachgeguckt, die durchschnittliche Lebenserwartung in Deutschland beträgt 80,64 Jahre. Ist zwar aus dem Jahr 2016, aber das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung bezieht sich auch immer auf diese Zahlen von 2016, scheinen also relativ aktuell zu sein oder keine neuen Berechnungen gemacht worden zu sein. Ja, interessant ist, die Amerikaner, die leben 2 Jahre durchschnittlich weniger und die Franzosen 2 Jahre länger. Warum auch immer, habe ich auch nicht geguckt, soll auch nicht Thema sein. Ja, interessant, unser Leben ist durchschnittlich 80 Zentimeter lang. Jetzt ist die Frage natürlich, wie alt bist du? Die Jugendlichen vielleicht hier 19, 20? So viel haben wir noch vor uns. Vielleicht bist du 40? Hier? Oder vielleicht bist du auch schon 50 oder schon Richtung 60? Wie viel hast du dann noch von deinem Leben über? Wenn wir das einmal so ganz bewusst und klar machen, dann merken wir eigentlich, das Leben ist gar nicht so lang. Wir haben gar nicht so viel Zeit. Ich habe jetzt vorhin gefragt, wie ist das Altersdurchschnitt in unserer Gemeinde? Liegt ungefähr bei 36, vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Deshalb mache ich auch nochmal hier. Keine Angst, ich kann mir neue holen bei der Arbeit. Ich lege das mal hier so hin. Ist auch ziemlich die Mitte des ganzen Lebens, unser Durchschnitt. Ja, jetzt ist die Frage, wo wir jetzt uns klar ist, wie wenig Zeit wir eigentlich haben. Wie verleben wir unser Leben? Für was verleben wir unsere Zeit? Ist uns eigentlich klar, wie nah wir dem Tod sind? Wenn du jetzt 40 bist, bis wie lange kann man verreisen? 60, 70 Jahre? Vielleicht noch 20 Mal, 25 Mal in Urlaub fahren? Mehr ist das gar nicht mehr. Ja, jetzt die Frage natürlich, wie wir uns als Kinder Gottes, und mit dieser Frage möchte ich in den Text einsteigen, richtig im Bewusstsein dieser Erwartung leben sollten. Und Paulus schreibt das an die Gemeinde in Rom. Und da möchte ich in Kapitel 13 ab Vers 11 lesen. Und dieses sollen wir tun, als solche, die die Zeit verstehen, dass nämlich die Stunde schon da ist, dass wir vom Schlaf aufwachen sollten. Denn jetzt ist unsere Errettung näher, als da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber ist nahe. So lasst uns nun ablegen und die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns anständig wandeln wie am Tag, nicht in Schlemmereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Streit und Neid, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und pflegt das Fleisch nicht bis zur Erregung von Begierden. Ja, der große Tag kommt bestimmt, wo Jesus wiederkommt oder unser Leben zu Ende ist. Der Tag kommt definitiv. Und unsere Rettung ist deshalb näher, und hier spreche ich zu den Gläubigen unter uns, als zu der Zeit, als wir an Jesus gläubig wurden. Aber Paulus schreibt hier interessanterweise, denn jetzt ist unsere Errettung näher. Eigentlich sind wir doch gerettet, oder? Jawohl, das sind wir tatsächlich, doch diese Rettung ist in einem vorläufigen Stadium. Die endgültige Rettung kommt erst noch. Und der Tag, an dem kein Leid, keine Schmerzen mehr sein werden, steht uns halt noch bevor. Und das ist der Tag der Rettung. von dem er hier spricht. Und erst dann wird deutlich, wer wir durch den Glauben an Jesus Christus geworden sind, an diesem Tag. Und Paulus sagt ein paar Kapitel vorher in Römer 8, Vers 23, wir, die wir den Geist als Erstlingsgabe haben, seufzen in uns selbst und sehnen uns nach der Kindschaft, der Erlösung unseres Leibes. Denn wir sind zwar gerettet, doch auf Hoffnung. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht Hoffnung, denn wie kann man auf das hoffen, was man sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld. Wir warten auf den Tag der Errettung. Und dass der auf jeden Fall kommen wird, das steht fest und wir, die meisten unter uns, glauben ja auch daran. Und an diesem Tag werden wir Jesus begegnen. Er wird auf uns zukommen, wir werden auf ihn zugehen und das wird der Tag der endgültigen Errettung sein. Und auf diesen Tag warten wir, oder nicht? Oder trifft uns auch manchmal mehr diese Haltung zu, die Manfred Siebald in einem seiner Lieder sehr gut ausdrückt. Wir beten, Herr, komm doch wieder und denken leise, heute aber noch nicht. Wie auch immer, dieses Ziel ist das Ziel für uns Christen, dieser Tag, an dem Jesus wiederkommt. Oder wir durch den Tod nach unserem Tod vor ihm stehen werden. Und je deutlicher uns die Herrlichkeit vor Augen ist, die auf uns zukommt, je konkreter werden wir unser Leben auf dieses Ziel ausrichten. Und vorhin beim Einsingen hat Peter ein Wort gesagt, das habe ich zum ersten Mal gehört, Stringendo, war das richtig gesagt? Stringendo, so heißt das. Und ich denke, wir leben genau in diesem Zustand auf das Ziel hin. Heißt das, habe ich richtig verstanden, ja, richtig zugehört. Und Paulus meint auch in diesem Abschnitt, ich lese es nochmal, und das tut, weil ihr die Zeit erkennt, nämlich dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf, denn unsere Rettung ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber nahe herbeigekommen. Und in Anbetracht dieser Zukunftsperspektive fordert Paulus zum Aufstehen auf. Wir sollen aus dem Schlaf erwachen, leben wie ein am Tag, als Christen, die in echter Nachfolge stehen. Und dass wir tun sollen, beschreibt er in den vorherigen Abschnitten, ganz eindrücklich ab Kapitel 12, beschreibt er ganz genau, was wir da tun sollen, in ganz praktischer Weise. Zum Beispiel Hingabe, über die Hingabe und das Tun des Willen Gottes, über Demut im Dienst in der Gemeinde, Liebe im praktischen Leben, wie lebe ich das aus? Und hier in Vers 8, Kapitel 13, Vers 8, findet das so den Gipfel seiner Aussage. Seid niemand etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Und der Ansporn, so zu leben, kommt nicht von hinten. Paulus will die Gemeinde nicht antreiben und wie eine Herde Tiere vorwärts peitschen. Das will er überhaupt nicht. Es kommt übrigens auch keiner gezwungen in den Himmel. Da geht jeder nur freiwillig hin. Und der Ansporn zu einem Gott wohlgefälligen Leben kommt von vorne. Und Paulus will uns zeigen, dass wir vom Ziel her gezogen werden. Schaffe zum Beispiel, die kannst du schlecht schieben, die müssen gelockt werden. Und vielleicht ist das mit ein Grund, warum Jesus Christus als Hirte und wir Gläubige als Schafe bezeichnet werden in der Bibel. Und dem Wissen um unser Ziel, wo unser Ziel ist, dass wir dann auch in der richtigen Weise zum Ziel eintreffen. So sollten wir unser Leben ausstatten und, jetzt fehlt mir das Wort, ausrichten. So. Ja, es ist wie zum Beispiel auch mit einem Sportler zu vergleichen, der sich auf die Olympiade zum Beispiel vorbereitet. Er weiß ganz genau, er muss seinen Körper, seine Leistung jetzt schon ausrichten, sonst hat er keine Chance beim Wettkampf dementsprechend ans Ziel zu kommen. Er ist jetzt bereit, sein Leben heute auf dieses Ziel alt auszurichten. Und das Ziel ist ihm diesen Aufwand und diese Anstrengung auch wert. Und so ist für uns Christen dieser Tag der Errettung. Die Ankunft Jesu Christi ist dieser entscheidende Tag für uns. Und je klarer uns ist, dass dieser Tag wirklich kommen wird, vielleicht schneller als gewollt, so sollten wir umso mehr unser Leben danach ausrichten. Nicht einfach aus Angst, sondern weil wir tief in unserem Herzen nichts anderes wollen, als Jesus offen zu begegnen. Aber eben um diese Erwartung zu haben und diese Erwartung leben zu können, muss ich zuerst den kennen, auf den ich warte. Und zwar Jesus Christus. Ich muss erst zu Jesus Christus gehören. Und mein Verhältnis muss einfach zu ihm geklärt sein. Und Jesus ruft auch in seinem Wort immer wieder dazu auf, unter anderem in Matthäus Kapitel 11, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Ja, Ruhe finden heißt, dass du dich freuen kannst auf den Tag der Rettung. Und die Frage des Lebens und des Sterbens wird dann gelöst sein. Die Fassungslosigkeit des Todes wird überwunden. Denn Jesus sagt in Johannes Kapitel 11, Vers 25, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Ja, glaubst du das? Wenn nicht, dann wartet Jesus in seiner großen Liebe und Barmherzigkeit immer noch auf dich, dass du auf ihn zukommst. Wie wenige Zentimeter bleiben dir auf deiner Lebensskala? Die Gemeinde soll aufwachen, sagt Paulus. Also wir sollen aufwachen. Und was Paulus genau damit meint, zeigt er in ganz konkreter Weise hier in dem Text auf. Im Grunde sagt er nichts anderes als das, was jeder ganz automatisch macht, wenn er zum Beispiel Besuch empfängt. Er bereitet seine Wohnung vor. Man geht vielleicht nochmal durch die Wohnung, guckt, was sich sehen lassen kann, was nicht, und räumt es vielleicht weg, das, was der Besuch vielleicht nicht sehen soll, vielleicht die Socken vom Vortag irgendwo in der Ecke. Und man schaut halt nochmal durch und man räumt es weg. Man versteckt es nicht unter den Teppich, in der Hoffnung, der Besuch guckt da nicht drunter. Nicht mehr und nicht weniger meint Paulus, wenn er hier sagt, so lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns ehrbar leben wie am Tage, nicht in Fressen und Saufen, das ist jetzt eine andere Übersetzung, wie ich zuerst gelesen habe, nicht in Unzucht und Aufschweifung, nicht in Hader und Eifersucht, sondern zieht an den Herrn Jesus Christus. Die Werke des Finsternis sollen wir ablegen. Oder im Bild der Wohnung zu bleiben, wegräumen, nicht einfach verstecken. Weil wir können vor Gott sowieso nichts geheim halten. In Jesaja lesen wir nämlich in Kapitel 29, Vers 15, wehe denen, die mit ihrem Plan verborgen sein wollen vor dem Herrn und mit ihrem Tun im Finsteren bleiben und sprechen, wer sieht uns und wer kennt uns? Natürlich sieht Gott uns und natürlich kennt er unsere Gedanken. Das ist ja auch eine wunderbare Sache. Ich zum Beispiel freue mich zu wissen, dass Gott alles durch und durch weiß. Und das gibt mir auch echte Geborgenheit. Und nichts kann ich und nichts brauche ich vor ihm zu verbergen. Und das hilft mir, die dunklen Seiten wirklich anzupacken und auch aufzuräumen. Und Paulus sagt klar, was zu dieser Finsternis gehört. Wir lesen ja hier im Text, Sauf- und Fressgelage, sexuelle Ausschweifungen, Streitigkeiten, Rivalitäten. Und das sind übrigens auch alles Dinge, die dem Gebot der Liebe völlig widersprechen, also entgegenstehen. Und hingegen sind Werke des Lichts, um auch mal die andere Seite aufzuzeigen, in Kolosser Kapitel 3, Vers 12, herzliches Erbarmen lesen wir da, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Zieht nun an den Herrn Jesus Christus. Ja, was ist daran runter so zu verstehen? So wirklich anziehen wie eine Hose oder eine Jacke können wir Jesus Christus ja nicht. Aber man könnte vielleicht auch anders sagen, lasst Jesus Christus den Herrn euer ganzes Leben bestimmen, durch und durch. Und in Erwartung des Ziels zu leben, heißt so zu leben, dass Jesus auch vielleicht heute kommen könnte. Und wir oder auch du ihm mit offenen Armen begegnen kannst, ohne schlechtes Gewissen. In dieser Erwartung leben heißt nicht zu wissen, wann und unter welchen Umständen er kommt. Das ist vielleicht interessant zu wissen, wann er kommt. Aber in egal welchen Umständen und egal welchem Jahr Jesus wiederkommt, es kommt der Tag, wo jeder einzelne von uns Jesus begegnen wird. Hast du dann ein gutes Gewissen? Diese Frage dürfen wir gerne mitnehmen und zu Hause darüber reden. Kann Gott heute in dein Leben hineinschauen, ohne dass wir ein schlechtes Gewissen bekommen? Und wenn dir bewusst ist, dass du in einer ganz konkreten Sünde lebst und dass du diese Sünde duldest, dann musst du dir von Paulus sagen lassen, steh auf und leg die ab. Eigentlich ganz einfach. Mache Ordnung in deinem Leben. Geh durch deine Herzenswohnung und schau, was da rumliegt, was da nicht hingehört. Räum es auf. Und denke doch, was für eine wunderbare Zeit auf uns zukommt. Und für das lohnt es sich, Ordnung zu machen. Aber bitte nicht falsch verstehen, durch ein moralisch sauberes Leben werden wir nicht gerettet. Aber gerettet werden wir allein durch Jesus Christus. Doch wenn wir gerettet sind, dann gibt es doch moralische Maßstäbe, die wir berücksichtigen sollten. Und dieser Meinung ist hier Paulus und ich teile diese Überzeugung mit ihm. So ist es eben nicht in Ordnung, wenn wir selbstsüchtig leben als Christen. Es ist nicht in Ordnung, wenn wir Süchten Raum lassen, wenn wir Süchten nachgehen. Es ist auch nicht in Ordnung, wenn das Fernsehprogramm zum Beispiel unser Tagesablauf und Lebensrhythmus steuert. Und zum Ende des 13. Kapitels gibt Paulus noch einen ganz praktischen Hinweis, wie wir vermeiden können, einzuschlafen. Wenn wir dann aufgestanden sind, wenn wir dann aufgeräumt haben, dann nicht wieder einzuschlafen. In Römer Kapitel 13, Vers 14 lese ich, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und pflegt das Fleisch nicht bis zur Erregung von Begierden. Oder wie es auch in einer anderen Übersetzung heißt, hätschelt nicht eure alte selbstsüchtige Natur, damit die Begierden keine Macht über euch gewinnen. Also den Egoismus quasi dürfen wir nicht füttern. Wir werden hier bei unserer Verantwortung angesprochen. Wir bestimmen nämlich selber ja, jeder Einzelne für sich darüber, wer und was auf uns Einfluss hat. Und da gibt es Gläubige, die sagen, sie könnten nicht anders, sie würden immer derselben Sünde verfallen. Es hängt eben davon ab, ob wir unsere alte selbstsüchtige Natur ernähren. Und wenn wir das tun, dann kann die Begierde Macht über uns gewinnen, der wir dann nicht mehr gewachsen sind einfach. Es gibt ein Beispiel, von dem ich gelesen habe. Eine Frau, die hatte Probleme mit ihrer Diät, die wollte also unbedingt abnehmen. Und in ihrem Leben verlief das dann folgendermaßen, also es ist nur ein ausgedachtes Beispiel. Im Haus ist sie noch und sagt zu sich, ich werde ein bisschen herumfahren, aber nicht in die Nähe des Supermarktes. Und dann, kurz Zeit später, sitzt sie im Auto. Ich werde am Supermarkt vorbeifahren, aber nicht hineingehen. Kurz Zeit später, ich werde in das Geschäft hineingehen, aber nicht bis zu dem Regal, wo die Süßigkeiten im Sonderangebot stehen. Im Supermarkt sieht man sie dann, ich werde mir die Süßigkeiten ansehen, aber nichts nehmen. Und dann, kurz Zeit später, ich werde etwas nehmen, aber es nicht kaufen. Und dann, kurz Zeit später, steht sie an der Kasse, ich werde es kaufen, aber nicht öffnen. Und zurück im Auto, es öffnen, aber nicht riechen. Riechen, okay, aber nicht probieren. Probieren, okay, aber nicht essen. Ja, und dann im nächsten Moment könnt ihr euch vorstellen, was passiert ist. Die Schlacht war schon verloren, als sie sich ins Auto setzte, um etwas herumzufahren. Und wir entscheiden selbst, wo wir stehen bleiben wollen. Aber wir müssen auch wissen, wo wir noch entscheiden können, bevor alles mit großer Wucht ins Rollen kommt und wir es nicht mehr aufhalten können. Dass wir uns nicht falsch verstehen, wir dürfen vieles im Leben genießen, auch Süßigkeiten, ich mag die auch sehr gerne. Wir dürfen und sollen uns auch an vielem erfreuen, aber genießen und erfreuen ist etwas ganz anderes, als wenn wir gierig werden und unserem alten, selbstsüchtigen Wesen Raum geben. Und manchmal braucht es auch eine ganze Menge Ausdauer, bis wir eingefahrene Verhaltensweisen ändern können. Es ist tatsächlich ein richtiger Kampf, den wir gegen uns selbst führen. Und ich brauche wahrscheinlich gar keine weiteren Beispiele nennen, denn jeder weiß, wo er seine Schwächen hat und seine falschen Verhaltensmuster hat. Und manchmal wirklich braucht es Ausdauer, einfach gewisse eingefahrene Denkmuster abzulegen. Aber Wir werden gewinnen, denn Jesus hilft uns mit seiner Kraft. Ich möchte zusammenfassen und zum Schluss auch einen Vers lesen, aus 1. Korinther Kapitel 1, Vers 8. Also der Tag, an dem Jesus wiederkommen wird, ist die Grundmotivation für unser Leben in der Nachfolge. Wir dürfen von vorne gelockt werden, motiviert werden. Selbst wenn uns einer schiebt, gezwungen kommen wir nicht in den Himmel. Durch die Rettung und die Veränderung unseres Lebens sind wir in der Lage, auf diesen Tag hinzuleben. Doch wenn wir uns in Sünde verstrickt haben, dann müssen wir uns ganz deutlich davon lossagen und Ordnung machen. Wir sind aufgefordert, durch den heutigen Text aufzustehen und Ordnung zu machen. Und dann sind wir angehalten, Jesus im Leben Herr sein zu lassen. Unseren Herrn Jesus Christus anziehen, so wie es im Worte Gottes steht. Und auch tragen wir die Verantwortung dafür, von was wir uns beeinflussen lassen. Wir steuern, was wir aufnehmen. Ob wir unserem alten selbstsüchtigen Wesen Nahrung geben, sodass wir uns der Begierde preisgeben. Und über eines dürfen wir uns ganz besonders freuen. Wir brauchen das nicht aus eigener Kraft zu tun, wie ich gerade schon sagte. Jesus hilft uns auf diesem Weg. Er begleitet unseren Wettlauf. Und Paulus schreibt das den Korinthern so, in 1. Korinther Kapitel 1, Vers 8 und 9. Der, also Christus, wird euch auch fest erhalten bis ans Ende, dass ihr untadelig seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Denn Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.